SWR 2 aktuell.
Mit Petra Waldvogel einen schönen guten Abend. Und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Scholz kritisiert die iranische Führung wegen des brutalen Vorgehens gegen Protestierende. Die Ukraine feiert die Befreiung der Stadt Cherson und maue Zwischenbilanz beim Klimagipfel in Sharm el-Sheikh. Doch zunächst die Iran-Kritik des Bundeskanzlers. Hölzern, wortkarg, eher nicht so sehr empathisch und wenig eindeutig. So wirken meist die Äußerungen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Jetzt aber hat er in seinem wöchentlichen Podcast die iranische Führung ungewöhnlich hart kritisiert.
Was sind Sie für eine Regierung, die auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger schießt? Wer so handelt, muss mit unserem Widerstand rechnen. Den Demonstrantinnen und Demonstranten und den Bürgern und Bürgern mit iranischen Wurzeln hier bei uns aber sage ich, wir stehen für all das, was sie einfordern. Für Menschenrechte und Frauenrechte. Wir stehen an der Seite des iranischen Volkes.
Damit hat Scholz auf zuvor geäußerte iranische Drohungen reagiert. Er bekräftigte außerdem, dass es weitere Sanktionen der EU gegen Iran geben werde. Man habe bereits mehrere Pakete beschlossen, mit denen der Druck auf die Revolutionsgarden und die politische Führung weiter erhöht werden soll. Unterdessen gehen die Proteste im Iran trotz der vielen Opfer unvermindert weiter. Von mehr als 300 Toten ist die Rede, unzähligen Festnahmen und mehr als 1000 Anklagen. Das Parlament beschließt mit überwältigender Mehrheit einen Aufruf, der sich als Forderung nach der Todesstrafe übersetzen lässt. Und doch gehen seit dem Tod von Mahsa Amini Mitte September Tausende, teils Zehntausende Menschen auf die Straßen. Die meisten wollen ein anderes Land. Das Regime beschuldigt das Ausland, hinter den Protesten zu stecken, geht hart gegen Demonstrierende vor. Doch die Protestbewegung gibt nicht auf. Über die aktuelle Lage im Iran berichtet Uwe Lüb.
Eine junge Frau liegt reglos in einer Blutlache. So ist es in einem Video aus dem Iran zu sehen. Darunter steht:
Sie tanzten auf der Straße. Dann kamen viele Beamte, zerstreuten die Menge mit Tränengas und schossen auch. Ein Mädchen kam dabei ums Leben.
Erst kürzlich soll das passiert sein, in Rasht im Norden des Iran am Kaspischen Meer. Immer wieder gibt es solche Filme. Die meisten kann man nicht überprüfen. Aber es gibt kaum einen Grund, an ihrer Echtheit zu zweifeln, sagen Menschenrechtsgruppen, die auch prüfen. In einem anderen Video sollen die Eltern von Navid und Elham Afkari zu sehen sein. Sie klopfen an ein Gefängnistor. Sie wollen wissen, wie es ihrer Tochter Elham geht, der Schwester von Navid. Er war Ringer. Vor 2 Jahren ist er im Iran hingerichtet worden. Nun ist sie in Haft, angeblich wegen des Vorwurfs der Spionage und der Unterstützung von Terror. Und sie soll die Proteste im Land geschürt haben. Zuletzt waren im Iran weniger Demonstrierende auf den Straßen als in den Wochen davor. Was es dagegen scheinbar öfter gibt, sind Aktionen einzelner oder kleiner Gruppen. Sie stoßen Mullahs den Turban vom Kopf, entrollen Banner von Brücken mit der Forderung nach Freiheit oder verbrennen Plakate mit überlebensgroßen Porträts der Machtelite im Land. Und es kommt auch immer wieder zu Demonstrationen. Nach Berichten aus dem Land werden es gerade wieder mehr. Beziffern lässt sich die Zahl der Protestierenden nicht. Die Rede ist von Protesten in etwa 20 Städten und an etwas mehr als 10 Universitäten. Wer demonstriert, riskiert viel. Nach Angaben von Menschenrechtlern sind schon mehr als 300 Menschen getötet, rund 15.000 weitere festgenommen worden, etliche angeblich zu Hause oder an ihrem Arbeitsplatz. Die Zahl der Angeklagten liegt im vierstelligen Bereich. Vielen droht die Todesstrafe. Die ersten Todesurteile sollen schon ergangen sein. Die Unterstützung der Proteste unter den Menschen im Land ist jedoch scheinbar ungebrochen. Ein Grund dafür ist, dass sich jede und jeder angesprochen fühlen kann, so die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour im Deutschlandfunk.
Es ist vor allem ein Prozess, der eben alle Schichten umfasst. Schon allein der Tod von Mahsa Jina Amini, da könnte jede Familie sagen, das hätte meinem Kind, hätte meiner Schwester genauso gut passieren können.
Doch ob der Protest im Iran Erfolg hat, ob und wie er das Land verändert, kann niemand voraussagen. Die Staatsmacht ist entschlossen, Demonstrationen zu unterbinden. Gewährleisten könnten das die Elitesoldaten der Revolutionsgarde. An ihnen könnte der Kampf der Menschen im Iran scheitern, sagt Amirpour.
Sie sind bestens ausgerüstet, die haben sehr, sehr viele Privilegien und sie terrorisieren die iranische Bevölkerung seit Jahrzehnten. Das heißt, sie haben sehr viel zu verlieren, sollte dieser Aufstand, diese Revolution siegen. Insofern werden sie noch sehr, sehr lange mit dem Rücken zur Wand kämpfen.
Proteste und kein Ende in Iran. Und die Menschen in der Ukraine, sie haben in der vergangenen Nacht den Abzug der russischen Truppen aus Cherson gefeiert. Tausende waren auf dem Kiewer Maidan zusammengekommen und hatten die ukrainische Nationalhymne gesungen. Sichtlich erleichtert und glücklich hat sich auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in seiner nächtlichen Videobotschaft geäußert.
Сегодня исторический день.
Heute ist ein historischer Tag. Wir bekommen den Süden unseres Landes zurück. Wir bekommen Cherson zurück. Jetzt stehen unsere Verteidiger in den Außenbezirken der Stadt. Wir sind kurz davor, in die Stadt zu ziehen. Aber unsere Spezialkräfte sind bereits da.
Auch die Ukrainer in Cherson hatten in der Nacht den russischen Abzug gefeiert. Videos in sozialen Medien zeigen, wie Einwohner dort russische Symbole und Gedenkplaketten beseitigen. Wirklich frei und sorglos fühlen sich die Menschen in Cherson allerdings noch nicht, wie diese dort lebende Frau in einem Interview mit der ARD sagte.
Ich kann nicht sagen, dass alles so wolkenlos und so schön ist. Nein, ich weiß, dass Sabotage und Aufklärungsgruppen hier zurückgelassen wurden. Einige russische Militärs, die hier nebenan wohnten, sie haben sich nur Zivilkleidung angezogen. Ich habe sie gestern gesehen, sie sind nirgendwo hingegangen. Deswegen bewegen wir uns nicht frei in der Stadt. Wir versuchen dies nicht zu tun, weil man mit Provokationen der Russen rechnen muss. Aber die Stadt lebt. Taxifahrer rauschen mit ukrainischen Flaggen unter meinem Fenster lang. Moralisch und psychologisch ist es viel leichter als zuvor.
Unterdessen rücken die ukrainischen Truppen von Cherson aus weiter vor. Man habe am westlichen Ufer des Dnipros so wörtlich Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt. Das hat der Generalstab mitgeteilt. Russische Truppen bauten ihre Stellungen am Ostufer aus. SWR 2 aktuell. Midterms in den USA, eigentlich keine große Sache, aber diesmal eben doch. Als am 8. November gewählt wurde, ging es auch um die demokratische Mehrheit im Kongress und damit auch um die politische Zukunft von Präsident Biden. Doch inzwischen immer neues Aufatmen bei den Demokraten. Nach den Zwischenwahlen wachsen die Chancen, dass sie ihre hauchdünne Mehrheit im Senat doch halten können. Die Stimmen in Arizona sind ausgezählt. Der Demokrat Mark Kelly hat seinen hart umkämpften Senatssitz gegen seinen republikanischen Herausforderer Blake Masters verteidigt. Darüber habe ich vor der Sendung mit unserer Korrespondentin Katrin Brandt gesprochen. Die Erleichterung bei den Demokraten war groß. Wie gefährdet war dieser Sieg in Arizona eigentlich?
Also der wirkte zumindest nicht sehr gefährdet, weil während hier ausgezählt wurde, hatte Mark Kelly eigentlich immer einen satten Vorsprung vor dem Herausforderer Blake Masters. Nur wissen wir, das Auszählen hier in den USA ist kompliziert. Wir wissen, dass die Anhänger der Demokraten sehr gerne Briefwahl machen, dass die Republikaner sehr gerne persönlich zur Stimmabgabe gehen. Und deswegen war immer so die Frage, welcher Teil wird jetzt gerade ausgezählt? Briefwahl oder Direktwahl oder welche Stadt wird gerade ausgezählt? Also das hat sich immer noch so ein bisschen verändert, aber so richtig Sorgen gemacht haben sich die Demokraten, glaube ich, nicht, dass dieser Senatssitz verloren gehen könnte.
Mark Kelly ist also neuer alter Senator, ein ehemaliger Astronaut. Für welche demokratische Linie steht er denn?
Mark Kelly ist jemand, der auf jeden Fall mit seiner Lebensgeschichte bekannt geworden ist. Er war früher Astronaut, er ist ein Unternehmer, er hat beim Militär gearbeitet. Er hat es tatsächlich geschafft, und das ist ein großer Erfolg, den republikanischen Senatssitz zu erobern nach dem Tod des berühmten Senators John McCain. Und auch seine familiäre Geschichte ist dramatisch. Er ist mit einer früheren Kongressabgeordneten verheiratet, auf die es einen Attentatsversuch gegeben hat. Er ist sicherlich eine bekannte Persönlichkeit, aber wenigstens so intensiv ist diskutiert worden über sein Gegenüber. Das ist ein Investor, der sehr deutlich von Donald Trump unterstützt worden ist und der jetzt wieder versucht hat, die Theorie in den Raum zu stellen, es habe einen Wahlbetrug gegeben, so wie das Trump-Lager auch tut. Trump selber hat sich da auch eingeschaltet. So wie wir es öfter erlebt haben, dass ein von Trump unterstützter Kandidat gescheitert ist.
Trump will um jeden Preis zurück ins Weiße Haus. Joe Biden will ganz offensichtlich drin bleiben. Er hat beteuert, dass er wieder antreten will, jetzt nach diesem Erfolg ohnehin. Aber die Demokraten scheinen doch relativ intensiv nach einem möglichen Nachfolger oder Nachfolgerin zu suchen. Wie sehr grummelt es in der Partei?
So richtig offen spricht eigentlich kaum jemand darüber. Ist ja klar, man will den amtierenden Präsidenten nicht beschädigen. Man möchte noch 2 Jahre lang regieren und nicht den Eindruck der Zerstrittenheit erwecken. Aber die Demokraten müssen ja nur auf die Umfragen gucken. Joe Biden ist sowieso unpopulär, also seine Zustimmungswerte liegen deutlich unter 40%. Und wenn man in Umfragen die Amerikanerinnen und Amerikaner fragt, ob sie ihn denn nochmal als Präsident haben wollen, dann bekommt man auch da eine sehr deutliche Ansage. Viele finden tatsächlich, Joe Biden ist zu alt. Er wird jetzt am 20. November 80 Jahre. Das heißt, wenn er ins Amt gewählt würde, dann würde er mit 82 vereidigt. Das hat es noch nie gegeben. Und wir können alle sehen, dass Joe Biden älter wird. Ich habe persönlich den Eindruck vom Draufgucken, dass diese 2 Jahre im Amt ihm schon zu schaffen gemacht haben. Und die große Frage ist, schaffen es die Demokraten, ihn zu überzeugen, dass er nicht nochmal antritt? Und zweite große Frage, haben sie jemanden anderes?
Das ist tatsächlich die zweite große Frage. Und womöglich sieht es da schlecht aus. Zumindest gibt es keinen Ron DeSantis wie bei den Republikanern. Wer wäre denn aber wenigstens denkbar?
Es ist wirklich total schwierig. Die Frage ist ja, für wen sind die Amerikaner jetzt reif? Also die Demokraten selber sind zerstritten. Es gibt einen linken Flügel, es gibt einen moderaten Flügel, es gibt einen konservativen Flügel. Man könnte sich auf jemanden konzentrieren wie Pete Buttigieg. Das ist im Moment der Verkehrsminister. Aus dem Bundesstaat Indiana kommt der. Der lebt offen homosexuell, hat inzwischen auch eine Familie gegründet, ist ein brillanter Redner und ein kluger Kopf. Aber sind die Demokraten, ist Amerika schon bereit für einen schwulen Präsidenten? Also wer sicherlich rausfällt aus der ganzen Überlegung, ist Kamala Harris, die Vizepräsidentin, die ja eigentlich gesetzt wäre als Kandidatin für eine Nachfolge von Joe Biden. Aber sie ist bei vielen Amerikanern unbeliebt.
Wäre Amerika denn grundsätzlich bereit für eine Frau? Gretchen Whitmer ist ja durchaus jemand, den man ins Rennen schicken könnte mit Erfolgschancen, oder?
Genau, das ist die Gouverneurin von Michigan, die auch gerade sehr souverän wiedergewählt ist. Im republikanischen Lager auch eine von den sehr unbeliebten, um nicht zu sagen Hassfiguren. Die haben sich zum Teil sehr, sehr, sehr auf sie eingeschossen. Die Demokraten werden sicherlich auf die Meinungsumfragen gucken und sich überlegen, welches ist denn ein Kandidat, eine Kandidatin, die es schafft, das, was Biden sich vorgenommen hat, die Amerikaner zu einen. So, und wir werden sicherlich, oder je nachdem, wie Joe Biden sich entscheidet, möglicherweise Vorwahlen haben, in denen das alles nochmal aussortiert wird. Es hatte einen Grund, dass Biden damals gewählt wurde, weil ihm die meisten Chancen eingeräumt wurden, tatsächlich Donald Trump zu besiegen.
Was ihm ja auch gelungen ist. Informationen und Einschätzungen von unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt. Zurück nach Deutschland. Die Ampelkoalition will ihre Handelspolitik neu ausrichten und die Zusammenarbeit mit anderen demokratischen Ländern stärken. SPD, Grüne und FDP haben sich darauf verständigt, das Freihandelsabkommen CETA bald zu ratifizieren und aus der sogenannten Energiecharta auszusteigen. Erste Reaktionen fallen positiv aus. Mario Kubina berichtet.
Ein großer Schritt, so bewertet die Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer auf Twitter den angekündigten Ausstieg aus der sogenannten Energiecharta, einem umstrittenen internationalen Abkommen. Auch der Naturschutzbund Deutschland begrüßt die Ampeleinigung. Gut so, schreiben die Umweltschützer in dem Online-Netzwerk. Dass Deutschland das Abkommen bisher mitgetragen hat, nennt der Verband skandalös. Und auch Pulse of Europe begrüßt den geplanten Ausstieg aus der Energiecharta, ebenso wie die angekündigte Ratifizierung von CETA, dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada. Die proeuropäische Initiative spricht von guten Beschlüssen der Koalition. Das Energieabkommen steht schon länger in der Kritik. Es ermöglicht Konzernen, vor Schiedsgerichten gegen politische Entscheidungen vorzugehen. Der Vertrag sei unter anderem die Grundlage für Klagen gegen den deutschen Atomausstieg gewesen, argumentieren die Grünen.
Und damit zur Halbzeit beim Klimagipfel in Sharm el-Sheikh. Die Zwischenbilanz allerdings fällt eher ernüchternd aus. Mehr, mehr, mehr. So lautet die Standardforderung auch bei dieser COP27. So hat beispielsweise Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze mehr Hilfen für arme Länder, die unter Folgen des Klimawandels leiden, verlangt. Und mehr Staaten müssten sich an dem geplanten Schutzschirm beteiligen. Schulze ist heute nach Sharm el-Sheikh gereist. Über Absichtserklärungen und tatsächliche Erfolge berichtet Werner Eckert.
Wenig Neues beim Klimaschutz selbst, schlechte Organisation und trotzdem die Stimmung scheint gut. Das liegt vor allem an einem scheinbar simplen Ding, der Tagesordnung. Dank diplomatischer Vorarbeit ist hier der Anspruch der Entwicklungsländer auf Hilfe für die immensen Schäden und Verluste durch den Klimawandel erstmals als eigener Punkt verankert. Ein diplomatischer Durchbruch. Erst einmal, sagt der erfahrene deutsche Unterhändler Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit.
Dann waren alle ganz froh, dass dieser Tagesordnungspunkt da ist. Und jetzt wird natürlich verhandelt. Und damit sind die unterschiedlichen Positionen ja noch nicht geeint. Und das hat sich in dieser Woche aufgebaut. Und da werden wir in der nächsten Woche noch eine Menge zu tun haben.
Das Thema wird die weitere Konferenz bestimmen. Die Industriestaaten allesamt haben klargemacht, es darf da nicht um rechtlich einklagbaren Schadenersatz gehen. Jakob Werksmann von der EU-Kommission.
So we have no difficulty as the EU.
Wir hatten überhaupt kein Problem damit. Wir sind bereit, betroffene Länder bei der Bewältigung von Schäden und Verlusten zu unterstützen. Aber wir tun das nicht auf der Basis von Haftungskompensations- oder Reparationsregeln. Wir tun es, weil wir es für richtig halten. Die US-Vertreter äußern sich ähnlich. Es geht um Hunderte von Milliarden bis Billionen Dollar im Jahr, rechnen Experten vor. Auch wenn es zunächst einmal nur um eine sehr beschränkte Kasse für diese Zwecke gehen soll, wer wird da einzahlen? Bislang gilt die Industrieländer alleine. Doch China ist heute schon der Hauptverursacher von Klimagasen. Kooperieren wolle sein Land bei der Bewältigung von Schäden, sagt der chinesische Chefunterhändler, aber nicht dafür zahlen. Das muss sich ändern, fordert Sabine Minninger, Sprecherin von Brot für die Welt.
Und so ist auch China ganz klar aufgefordert, sich zu beteiligen. Genauso Saudi-Arabien oder andere ölexportierende Entwicklungsländer. Die können sich auch nicht weiter vor ihrer Verantwortung drücken.
Gestritten wird über viele Punkte, aber keiner ist so kritisch wie dieser. Loss and Damage ist der Konferenzbegriff dafür. Eigentlich ist die Reihenfolge ja so. Zuerst Klimagase vermeiden, wenn nötig, an die Folgen der Erderhitzung anpassen und wenn beides gescheitert ist, müssen die Schäden und Verluste eben getragen werden. Es wird in dieser Folge übrigens immer teurer. Aber gerade beim Klimaschutz selbst, bei den nationalen Zielen, hat es in diesem Jahr bisher noch keine wesentlichen Fortschritte gegeben und sie werden auch hier in Sharm el-Sheikh nicht mehr erwartet. Die deutsche Delegation kämpft dennoch weiter, zumindest für ein Arbeitsprogramm, das hilft, die Emissionen weltweit bis 2030 zu halbieren, sagt die Klimabeauftragte der Bundesregierung Jennifer Morgan.
We need a work program that will support the halving of global emissions by 2030 and go through that until that's done.
Und wir müssen dieses Programm fortsetzen, bis wir es geschafft haben, meint sie. Andere Staaten nämlich möchten damit schon im kommenden Jahr Schluss machen und weitere Fortschritte nur noch den Ländern selbst überlassen. Die geopolitische Lage, der Angriff auf die Ukraine, Energie- und Nahrungsmittelkrisen spielen eine deutlich geringere Rolle als befürchtet, sagt Jennifer Morgan. Aber es gibt dafür umfassende Kritik an Ägyptens Organisation dieser Konferenz und die Menschenrechte und Versammlungsfreiheit eingeschränkt bis gar nicht vorhanden. Werner Eckert, Sharm el-Sheikh.
Die Menschenrechte und schlechte Organisation und Versorgung, eine miese Ökobilanz und dann auch noch Abzocke der Teilnehmer. Die Rahmenbedingungen für eine gelingende Konferenz sind, wie es scheint, alles andere als ideal. Und es grummelt mächtig unter den Teilnehmern, wie unsere Korrespondentin Anna Osius berichtet.
Die Schlange vor dem Burgerstand auf dem Gelände des Weltklimagipfels ist lang. Alle wollen noch schnell etwas essen. Und dafür mussten die Teilnehmer der Konferenz bislang tief in die Tasche greifen. Ein einfaches Sandwich umgerechnet 15 Euro, ein kleiner Kaffee 6 Euro. Das waren bislang die Preise auf der Weltklimakonferenz. Für viele Teilnehmer, vor allem aus ärmeren Ländern, unerschwinglich. Ich war schockiert über die Preise, sagt Daro aus Ghana. Das ist es alles nicht wert. Ich trage meine Wasserflasche schon den ganzen Tag rum und immer sind die Wasserspender leer. Einfach kein guter Service. Unisera aus Kenia wundert sich. Ich habe hier 65 Dollar gezahlt für ein Essen. Das ist zu Hause meine Monatsmiete. Ich habe zum Mittag meine Monatsmiete gegessen. Unter den Teilnehmern der Weltklimakonferenz grummelt es. Selbst offizielle Delegationen und UN-Vertreter nennen hinter vorgehaltener Hand die Hotelpreise unverschämt und die Versorgung der Teilnehmer ungenügend. Zeitweise war nicht mal mehr Trinkwasser oder Klopapier verfügbar. Das ist ein Thema, definitiv. Und sie sollten mal das WLAN reparieren, schimpft Madeleine aus Amerika. Man hat den ganzen Tag Verhandlungen, Beratungen und dann nichts zu essen, so Dirk aus den Niederlanden. Das ist wirklich nicht gut. Und die Kritik geht über die Essenspreise hinaus. Überfüllte Busse, teure Taxis und Hotels, die normalerweise $50 kosten und jetzt auf einmal hunderte Dollar pro Nacht verlangen. Für Maria aus der Ukraine fing die Klimakonferenz deshalb schlecht an. Wir mussten mitten in der Nacht den Raum wechseln. Das Zimmer war sehr schlecht. Wir zahlen $200 pro Nacht und wir hatten Ameisen im Bett. Geschäftsmodell Klimakonferenz? Tatsächlich seien Klimakonferenzen für den Gastgeber wirtschaftlich attraktiv, sagen Beobachter. 60 Gesundheitsorganisationen haben jetzt bei den Vereinten Nationen protestiert, dass Coca-Cola einer der Hauptsponsoren der Veranstaltung ist. In einem offenen Brief hieß es, Coca-Cola sei der größte Plastikverschmutzer der Welt. Das Klimasekretariat der UN solle in Zukunft den Einfluss von Unternehmen auf die Konferenzen begrenzen. Die Umweltorganisation Global Witness hat vorgerechnet, dass mehr als 600 Kohle-, Öl- und Gaslobbyisten in Sharm el-Sheikh registriert seien. Ein Viertel mehr als bei der Konferenz vor einem Jahr in Glasgow. Und in Sachen Organisation sei die Konferenz hier schon etwas anderes, munkeln Teilnehmer. Vor wenigen Tagen übrigens umwehte das gesamte UN-Gelände ein bestialischer Gestank. Die Kanalisation war übergelaufen. Wer von den Delegierten nach Hause wollte, musste durch eine stinkende Brühe laufen. Immerhin, bei den Essenspreisen wurde jetzt nach anhaltender Kritik nachgebessert und die Preise schlagartig halbiert. Wasser und Softdrinks gibt es sogar kostenlos. Ahija aus Madagaskar versteht die Welt nicht mehr. Gestern habe ich noch 20 Euro bezahlt umgerechnet und heute nur 10. Dabei habe ich doch dasselbe bestellt. Die Anordnung, die Preise zu senken, soll vom Präsidenten der Weltklimakonferenz höchstpersönlich gekommen sein.
SWR 2 aktuell um 18.27 Uhr. Zeit für unsere zweiminütige Kolumne. In der geht's heute auch genau darum. Um Zeit bzw. keine Zeit, kein Zusammenhalt.
SWR 2. Zwei Minuten mit Laura Koppenhöfer.
Die Hoffnung war groß und sie war echt. Darauf, dass die Corona-Zeit mehr und nicht weniger Gemeinschaftssinn in Deutschland erzeugen und hinterlassen würde. Wissen Sie noch? Hashtag zusammenhalten. Als Kreidebotschaft auf der Straße, als Zettelgruß am Fenster und natürlich als virtueller Aufruf im Netz. 2,5 Jahre, Dutzende Querdenker-Demos und etliche Corona-politische Fehler später ist die Hoffnung futsch. Laut einer aktuellen Infratest-Umfrage für die ARD ist es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht besser, sondern deutlich schlechter bestellt. Verteilungskonflikte statt Hashtag zusammenhalten, Zukunftssorgen statt Hashtag alles wird gut. Noch so ein verblasstes Corona-Mantra. Wie kommt das? Schnell fallen die beiden großen Schlagworte des Jahres Krieg und Krise. Schon klar, wer in Angst und Sorge lebt, hat wenig Kapazität übrig, sich um andere zu kümmern. Aber für mich fehlt hier noch ein drittes Schlagwort. Zeit. Für viele das knappste Gut. Knapper als Gas und Geld. Wer hat denn überhaupt noch regelmäßig Zeit für Dinge, die Gemeinschaft schaffen? Für Ehrenämter oder Sport im Verein? Sportlich ist für viele vor allem ihr Alltag. Nehmen wir die Familien. Da werden Dienstpläne, Meetings, Krippe, Kindergarten, Hort, Bring- und Abholzeiten zu ausgetüftelten Konstrukten auf Kante genäht. Die funktionieren auch, solange niemand krank wird. Im Winter also so um die 4 Tage. Aber ich denke auch an andere Dauergestresste, die bergeweise Überstunden und Resturlaub vor sich herschieben, an die Controllerin, die nach der Vorstandspräsentation wegen Burnout-Symptomen krankgeschrieben wird, an den Handwerker, der nach einem Unfall die Rettungskräfte schwer verletzt fragt, ob er morgen arbeiten kann. Es sei so viel zu tun. An die Erzieherin, die nach 8 Stunden Streitschlichten Hände entkleben und Stinkewindeln wechseln, ihren kalten Morgenkaffee wiederfindet und sich mit der Tasse in der Hand für den Eindruck entschuldigt, gerade das Klischee der gemütlichen Basteltante zu erfüllen. berufliche Dauerlast, garniert mit trendy Phänomenen wie Selbstoptimierung, Online- und Freizeitstress, dazu die Post-Corona-Erschöpfung. So wird das nix mit dem großen Zusammenhalts-Comeback. Solange selbst Achtsamkeitskurse am Ende nur dazu dienen, uns noch belastbarer zu machen. Man muss nicht so schwarz sehen wie der Soziologe Hartmut Rosa, der aus der permanenten Beschleunigung den Schluss zieht, Ausstieg oder Kollaps. Und nicht so radikal fordern wie die Publizistin Theresa Bücker, die die Erwerbsarbeitszeit bei 30 Wochenstunden deckeln würde. Für alle. Aber noch weniger muss man die angeblich ach so faule Jugend beschimpfen, der eine gute Work-Life-Balance von Anfang an zentral wichtig scheint. Im Gegenteil, ihr bewusst anders gesetzter Fokus macht neue Hoffnung. Auf wieder mehr freie Plätze in den Burnout-Kliniken und wieder mehr Zusammenhalt.